Herzlich willkommen zu Gedankenspiel, der Podcast rund um Demokratie und Vielfalt in Kita und Hort. In diesem möchten wir Ihnen kurze Impulse und Reflexionsanlässe für die pädagogische Arbeit im Themenbereich Umgang mit Vielfalt geben. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema religiöse Vielfalt. Zum Gespräch eingeladen haben wir Katrin Pausch und Ahmed Ali. Beide sind in verschiedenen Kontexten in Leipzig für CEORG e.V., dem Zentrum für europäische und orientalische Kultur und dem Kompetenznetzwerk Islam und Muslimfeindlichkeit tätig gewesen, beziehungsweise Frau Pausch auch immer noch tätig. Und dementsprechend können die beiden uns viel berichten, wenn es um das Thema religiöse Bildung in Kindertageseinrichtungen geht. Ich bin gespannt, was wir heute in unserem heutigen Gespräch von Ihnen erfahren werden. Guten Tag, Frau Pausch. Guten Tag, Herr Ali. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns ins Gespräch zu gehen. Und zu Beginn wäre es schön, wenn Sie sich bitte ganz kurz vorstellen, also etwas zu Ihrer Person und zu Ihren bisherigen Arbeitsschwerpunkten sagen.
Ja, erstmal auch herzlichen Dank zurück. Willkommenskultur muss ja immer mindestens von zwei Seiten gedacht werden. Ja, mein Name ist Katrin Pausch. Ich bin hier in Sachsen geboren, im Erzgebirge, und bin aber schon auch ein bisschen durch die Welt gegangen und habe auch in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet, aber immer mit dem Thema Kindheit, also sehr viel in der frühkindlichen Bildung, habe in unterschiedlichen Kitas gearbeitet, auch in zweisprachigen Kitas, und habe auch meine Einrichtung geleitet und bin seit 2015, darüber bin ich sehr glücklich, im transkulturellen Bereich nämlich gelandet und kann wieder mal mit einem Medium arbeiten, das heißt mit dem, was Kinder und Eltern mitbringen, nämlich ihre Identitäten, ihre vielfältigen Zugehörigkeiten. Und ich kann sehr gut Bildungseinrichtungen beraten, weil ich habe wirklich Willkommenskultur von der Pike auf gelernt mit dem Anti-Bias-Ansatz und habe ja nicht nur nachgeschaut, wo kommen Kinder möglicherweise her und was bringen sie mit oder wo fühlen sie sich zu Hause, wo fühlen sie sich zugehörig, sondern und wo leben sie gerade aktuell, genau, sondern auch, welchen Glauben haben sie oder ihre Familien, oder manchmal glauben sie auch an andere schöne Dinge, die wir nicht mit Weltreligion verbinden, und das alles zusammen ergibt halt transkulturelle Bildungsarbeit, genau. Sehr viel in Projektarbeit gedacht, und Herr Ali ist auch noch für uns im Kompetenznetzwerk tätig. Es ist immer noch Kollege, ohne ihn fühle ich mich echt nicht vollständig, sag ich. Genau, und deswegen würde ich auch gerne jetzt an ihn abgeben, dass er sich noch vorstellt.
Auch meinerseits vielen Dank für diese schöne Einladung und für diesen Interview. Ich bin Ahmed Ali. Ursprünglich stamme ich aus Ägypten, ein weites Land jetzt von Deutschland irgendwie. Und ich habe dort Germanistik studiert, also dort geboren, aufgewachsen und als erwachsener Mensch nach Deutschland gekommen. Erstmal 2006, da habe ich in Ägypten Germanistik studiert, aber auch ein Stückchen islamische Theologie in Deutschland. Momentan promoviere ich im Bereich Islamwissenschaft, plus natürlich meine Arbeit im Bereich in der pädagogischen Bildungsarbeit zum Themenfeldern Islam, Bildung in Schulen und Kitas, religiöse Vielfalt, interreligiöse und interkulturelle Vielfalt. Und seit ein paar Jahren bin ich tätig beim CEORG e.V., da habe ich auch dort selbst einige Projekte zu Themenfeldern Extremismusprävention, aber auch Demokratiebildung in Schulen. Plus natürlich in vielen Jahren habe ich selbst Fortbildungen, manchmal auch zusammen, manchmal alleine, manchmal zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen durchgeführt für das pädagogische Personal. Beteilige ich mich auch bei der Materialentwicklung in CEORG zum Einsatz in den Kitas und Schulen, auch rund um diese Themenfelder religiöse und interkulturelle Vielfalt. Und seit 2020 war ich als pädagogischer Mitarbeiter bei diesem Kompetenznetzwerk Islam-Muslimfeindlichkeit mit ein paar Aufgaben. Fortbildung, Materialentwicklung und Begleitung von einem Peer-Ausbildung zu diesem Themenfeld. Genau, das ist einfach kurz zu mir.
Ja, wunderbar. Das hört sich ja sehr spannend an, was Sie da an Erfahrungen beide mitbringen. Wir leben ja in einer vielfältigen und multireligiösen Gesellschaft, in der sich nicht nur die Religionen unterscheiden, sondern auch unterschiedlich religiös-kulturelle Hintergründe bzw. Familienidentitäten existieren. Das haben ja auch Sie schon gesagt, Frau Pausch. Und im Grunde genommen ist es ja auch so, dass eigentlich jeder Erwachsene und jedes Kind seine eigene individuelle Spiritualität hat. Zumindest kenne ich das von mir, von meiner Familie, so wie ich das in meinem Umfeld erlebe. Kann natürlich daran liegen, dass wir hier in Deutschland zwar in einer christlich geprägten Kultur leben, aber ich weiß nicht, wie ist es denn, Herr Ali, bei Ihnen, in Ihrer Familie? Gibt es da auch Unterschiede, wie Religion gelebt wird? Und ja, vielleicht berichten Sie mal.
Ja, ganz, ganz interessant einfach, in welcher Welt wir leben genau jetzt, weil irgendwie hatte ich auch selber 2006 und die Zeit davor, als ich Germanistik studiert habe, immer wieder gedacht, da gibt es immer wieder Kulturen, man redet von der deutschen Kultur, von der ägyptischen Kultur. Und dann im Laufe der Zeit merkt man, nein, es geht wirklich nicht um diese festen Kulturen, es geht um meine eigene Kultur. Also da redet man von Jugendkultur, Kinderkultur, vielleicht auch Elternkultur und so weiter und so. Und da, es geht jetzt nicht um allgemein um Kulturen, sondern um unterschiedliche Hintergründe und wie Sie das auch schön beschrieben haben. Da spielen auch eine Rolle dabei die Zeit, der Ort, die Umgebung, wo wächst man auf, wo lebt man überhaupt. Mit wie vielen Kulturen lebt man? Und das kann ich auf jeden Fall ganz, ganz schön sehen aus der Nähe, aus meinem Zuhause zum Beispiel. Da haben wir selbst unter sich, also zum Beispiel in Ägypten ist meine Frau aus Nordägypten, ich bin aus Südägypten, beide leben in Kairo, in zentral in Ägypten. Ein Kind ist in Ägypten geboren, das andere in Leipzig und wir wohnen jetzt in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben schon viele Sachen erlebt, wo man sagt, aha, da gibt es schon Besonderheiten in Bezug auf die eigene Religion, Bezug auf die eigene Kultur. Aber man teilt auch wirklich so viele Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Ich kann nur sagen, Deutschland heißt für mich jetzt kein christliches Land, kein muslimisches Land. Deutschland ist Deutschland und mit ihren Menschen natürlich, die einfach viele Zugehörigkeiten haben. Und das betone ich, weil manchmal fragen mich auch meine Kinder, Baba, sind wir jetzt einfach ägyptisch, arabisch, deutsch, muslimisch? Was sind wir überhaupt? Dann sage ich, ihr seid alles. Ihr könnt gleichzeitig viele Zugehörigkeiten haben. Darunter natürlich dieser Religionszugehörigkeit.
Ja, wir müssen unseren individuellen Blick schärfen. Ne? Immer jeden einzeln betrachten. Ich denke, das ist auch im Umgang mit religiöser Vielfalt, wie Sie das gesagt haben, auch ganz wichtig. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen in Kindertageseinrichtungen? Also wie wurde dort mit religiöser Vielfalt umgegangen? Was haben Sie da erlebt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn ich jetzt einfach darüber rede, dann rede ich nicht nur von meinen Arbeitserfahrungen in diesem Bereich, in diesem Themenfeld, sondern auch gemischt von meiner Erfahrung als Vater, als Elternteil, aber auch als, sag ich mal jetzt, Mensch mit einem, mit einer Religion oder mit einer Religionszugehörigkeit. Und es ist wirklich auch ganz unterschiedlich von einem Bundesland zu einem anderen Bundesland, auch von einer Kita zu einer anderen Kita. Dass zum Beispiel jetzt, wenn ich die Zeit meiner großen Tochter zurückblicke in der Kita, wo sie war, da steht irgendwie dort einfach Inklusion und Vielfalt und alles, aber trotzdem merkt man, wenn man jetzt einfach spezifisch über das Thema Religionsbildung oder inwieweit ist die religiöse Vielfalt sichtbar, da denkt man dort wirklich leider immer noch viel an Weihnachten und Ostern Zeit. Also da bastelt man wirklich ganz viele zu Weihnachten. Ich habe natürlich nichts dagegen, das gehört auch zu den Kindern und zu uns allen. Aber wenn man weiß, da habe ich in der Gruppe zum Beispiel 2, 3 bis keine Ahnung, also da gibt es bestimmte Kinder mit anderen Religionszugehörigkeiten und die haben bestimmt ihre Anlässe, also religiöse Anlässe und auch ihre Feste. sowohl als Religionskultur als auch Familienkultur, dann muss man das auch mehr oder weniger berücksichtigen. Und dafür braucht man auf jeden Fall keine Art theologische Ausbildung als Fachpersonal, sondern wenn man jetzt einfach den Eltern begegnet mit einem Satz, alles Gute zum Ramadan oder alles Gute zum Schabbat oder genauso wie alles Gute zu Weihnachten und frohe Weihnachten und alles, dann freuen sich nicht nur die Eltern, wirklich auch die Kinder. Das merkt man bei den Kindern, die fühlen sich auch mit ihren Eltern anerkannt, wertgeschätzt und richtig angekommen in diesem Bereich, Kita zum Beispiel. Da gibt es aber auch andere interessante Erfahrungen, wo man merkt, das pädagogische Fachpersonal fragt sich den Eltern, was kann ich an diesem Tag zum Beispiel den Kindern anbieten? Könnten sie zum Beispiel zu diesem Anlass das oder das mitbringen, was zum Beispiel dieses Fest anspricht? Zum Beispiel zum Thema Ramadan, da gibt es auch Laterne, wie bei uns in Deutschland, Laternenfest, da gibt es auch Ramadan-Laterne, das kennen die Kinder, da gibt es auch viele Möglichkeiten, wo man sagt, wir gestalten jetzt oder wir basteln einfach ein paar Laternen und jeder schreibt seinen Namen zum Beispiel in einer anderen Sprache als Deutsch. Da freuen sich arabische Kinder, russische Kinder, auch deutsche Kinder, japanische Kinder. Die Kinder fühlen sich, wir sind auch sichtbar und wir sind nicht versteckt, weil die Religion, wie Sie das auch am Anfang geschildert haben, gehört zu uns als Menschen, zu unseren Identitäten. Religion, also, und wie gesagt, Kind ist auch Kind. Da muss man nicht reden von einem muslimischen Kind, christlichen Kind, jüdischen Kind oder nicht religiösen Kind, sondern Status von Kindern sind Kinder und sie erleben ihre Momente. Aber diese Erinnerungen und diese Erfahrungen, die sie gleichzeitig oder zusammen in der Kita machen, die ist auch ganz wichtig für die frühbildliche oder frühe Demokratie. Das heißt, sie erkennen auch langsam das Thema Demokratie über diese Erfahrungen. Kinder sind auch bereit zu wissen, wer hat was, was macht jedes Kind aus. Und wenn sie groß sind im Hort und in der Schule, dann ist zum Beispiel für Bitra keine fremde Erfahrung mit, keine Ahnung, mit Fatima oder mit Ahmed oder mit Ali. Und also wenn die Kinder wirklich, die haben auch, die erleben diese Erfahrung. An einem Tag kam mein Kind zu mir und sagte, Baba, jetzt meine enge Freundin, die ist christlich und die kann kein Arabisch, aber wenn wir jetzt einfach ins Paradies gehen, das ist einfach weltanschauliche Frage, philosophische Frage, welche Sprache wird dort geredet, weil ich musste auch mich treffen mit meiner Freundin und sie muss auch Arabisch können. Das ist eine Frage, die ich selbst in meinem Studium noch nicht erlebt habe, noch nicht beantworten können. Aber ich konnte nur sagen, Judy, das ist einfach andere Welt und es ist einfach euch wichtig, zusammen jetzt einfach auf eine Sprache oder zwei Sprachen zu verständigen. Und später vielleicht gibt es keine Sprachen überhaupt oder gibt es vielleicht verschiedene Sprachen, aber ihr verständigt euch auf jeden Fall in dieser Welt und in vielen anderen Welten. Die Kinder kümmern sich auch um sich und um die anderen. Und diese Erfahrungen, dass die Kinder einfach das alles zusammen erleben, ist wichtig und muss sichtbar gemacht werden.
Ja, da haben Sie ja schon ein schönes Beispiel dafür gezeigt, wie auch pädagogische Fachkräfte mit religiöser Vielfalt umgehen können, nämlich sich einfach auf den Weg begeben, Interesse zeigen und nachfragen. Und ich habe in der Praxis sehr viel Unsicherheit, was das Thema anbelangt, erlebt, dass eben die pädagogischen Fachkräfte nicht so wirklich wussten, wie sie sich diesem Thema nähern können und wie sie sozusagen da einen adäquaten Umgang finden, auch vielleicht eher Angst haben davor, was falsch zu machen. Dabei ist es ja eigentlich relativ einfach. Das haben Sie ja auch schon an Ihren Beispielen gezeigt. Und Frau Pausch, ich würde es gerne von Ihnen wissen, wie kann es uns denn gelingen, diese vorhandene Vielfalt an Religion besser kennenzulernen? Also Herr Ali hat ja auch schon gesagt, man kann unterschiedliche Sachen gemeinsam machen, die eben sich mit der jeweiligen Religion auch beschäftigen oder damit im Zusammenhang stehen. Aber wie sollte denn so eine vorurteilsbewusste und wertschätzende Religionsbildung in der Praxis in Kita und Hort gestaltet werden? Also vielleicht können Sie uns einfach mal kurz erklären, was eigentlich mit vorurteilsbewusster Religionsbildung gemeint ist, also nach welchem Ansatz da gearbeitet wird und dann das Ganze anhand von Praxisbeispielen veranschaulichen, damit eben unsere HörerInnen auch sich darunter besser was vorstellen können.
Ja, ich würde mich eigentlich ein bisschen an dem anlehnen, was Sie gerade gesagt haben. Ich kann das nur bestätigen, es gibt mehr Unsicherheit als Sicherheit. Hat was damit zu tun, denke ich. Ich bin ja selber auch religiös geprägt, obwohl ich mit einem christlichen Vater aufgewachsen bin. Aber in der DDR war es besser, so hat mein Vater mir das beschrieben, nicht nach außen zu zeigen, Christ zu sein. Das war einfach, hat er gesagt, für eure Erziehung einfacher, sagte er. Und dann kam ich eben auch erst später auf die Idee, ihn zu fragen, sag mal, Papa, du bist doch Christ. Aber ich bin mit, ich würde sagen, kulturellen Prägungen aufgewachsen. Es gab immer einen Altar, es gab einen Weihnachtsbaum und wir sind in die Kirche gegangen. Also ich kannte diesen Ort so und natürlich musste ich in meinem Leben dann noch mehr kennenlernen. Das heißt, zu wissen, und ich möchte auf einen allerersten ganz wichtigen Punkt hinaus, zu wissen, dass die eigene Prägung und die bisherigen Erfahrungen die Bilder am Kopf bestimmen, die ich habe. Und als Pädagogin muss ich wissen, dass die mir manchmal in der Zusammenarbeit mit Menschen im Weg stehen können oder mir aber gerade auch helfen, weil sie sehr viel Verbindung schaffen können. Also ich muss einfach wissen, in welchen Bildern und Prägungen und sozialen oder kulturellen oder biografischen Erfahrungen andere Menschen aufgewachsen sind und wo finde ich da Gemeinsamkeiten und wo finde ich Unterschiede. Ja, und dann muss ich die herauskriegen. Haben Sie auch schon schön gesagt, im Dialog, im Neugierigsein, im Nachfragen. So, und wir wissen, Bilder im Kopf können möglicherweise auch Stereotype sein. Da würde ich mich auch gar nicht rausnehmen. Und wir wissen ja auch, wir sind manche Bilder sind auch sehr rassistisch, das aber nur als Nebenverweis einfach zu wissen, wir wachsen in einer Welt auf oder lassen unsere Kinder auch in Welten aufwachsen, wo in Kinderbüchern, Filmen und in der Werbung oder auf Wahlplakaten sehr rassistische Bilder vermittelt werden, auch in Bezug auf Religion. Und ich muss einfach als erstes, das würde ich auch jedem Team raten, im Team erstmal nachschauen, welche Bilder haben wir? Reichen die uns, wenn wir mit den Kindern umgehen möchten, oder reichen die noch nicht? Ich habe in ganz vielen Fortbildungen, ich habe schöne Methoden, einfach an die Bilder rankommen. Ja, einfach Bilder zur Religion. Genau, und viele, viele PädagogInnen sagen mir, Mensch, da muss ich mich einfach mal noch mehr belesen oder mal auch noch mal mehr nachforschen, um Sicherheit zu haben. Das ist die eine Geschichte. Und weil PädagogInnen sind ja auch Vorbilder, ja, für Kinder. Die Kinder schauen sehr, was PädagogInnen machen und wie sie mit Menschen sprechen, also mit Eltern auch. Das ist die eine Geschichte. Die nächste Geschichte ist mit den Kindern und im Team auch nachschauen, welche religiöse Vielfalt vor Ort ist denn da? Im Kiez, in der Stadt, genau, einfach schauen. Da reicht es manchmal schon, 2, 3 Kirchen anzuschauen und zu wissen, Kirchen sind Gebetsorte und haben ganz viel mit religiösen Gemeinden zu tun. Und wenn ich sage Kirche, gibt es möglicherweise orthodoxe Kirchen, es gibt katholische, es gibt evangelische Kirchen und dann einfach mit den Kindern nachschauen. Was ist in den Gebetsräumen gleich? Kennt ihr schon Gebetsräume? Und was ist möglicherweise unterschiedlich? Und dann auch mit den Menschen vor Ort sprechen, sodass die Kinder mitbekommen, es hat was mit gelebter Religion vor Ort zu tun. Und jetzt nochmal den Umschwung auf zum Beispiel muslimische Gebetshäuser. Die, also vor Ort hier in Sachsen haben die wenig mit religiösen Prachtbauten in anderen, ja, Städten zu tun, die wir in zum Beispiel Büchern, Lehrbüchern haben. Hat ganz wenig damit zu tun und einfach herauszubekommen, was ist den Kindern wichtig, was ist den Familien wichtig und zu wissen, dass Religion ein Bestandteil von Familienkultur sein kann und wie aber die Prägung ist, das können sie nicht von vornherein wissen, das müssen Sie nachfragen. Einfach fragen, wie, und nicht fragen, wie macht ihr bei euch in den Ländern das, sondern wie macht ihr das bei euch zu Hause, bei euren Eltern? Und dann, wenn die Kinder sagen, Oma und Opa machen das so, aber meine Eltern machen das anders und ich will das eigentlich auch ganz anders machen, da einfach hinhören. Es gibt sehr säkular eingestellte Menschen, also es gibt einfach da ganz unterschiedliche Prägungen und das können Sie nicht von vornherein wissen und dann einfach wissen, nichts bewerten, das so stehen lassen. Und wenn Sie Unsicherheiten haben, einfach nachfragen Und das Schönste ist, die Kinder auffordern, Gegenstände mitzubringen, die für sie ganz stark mit Glauben verbunden sind. Und natürlich, ich kann das in der Kita auch über Elternbriefe machen, die, wenn es möglich ist, auch in unterschiedlichen Sprachen sind, wenn ich Sprach- und Kulturmittler habe oder Eltern habe. Und dann einfach wissen, dass der Hühnergott neben dem Kuscheltier liegen kann, neben dem Federkästchen von RB oder Bayern München, weil das für Kinder ganz stark, also mit dem eigenen Glauben, mit der eigenen Spiritualität zu tun hat. Und es kann genauso liegen neben einem Koran und einem Gebetsteppich und neben ganz vielen anderen Gegenständen, die Familienkultur repräsentieren. Und dann möglicherweise, wenn man es schafft, das auf einen einzigen entweder Tisch zu legen und zu sagen, das spielt alles für Kinder, die hier in der Kita oder am Hort sind, eine Rolle. Und welche Rolle es spielt, das sind mehrere Gespräche. Und dann eine Frage finden, so, und wie leben wir jetzt gut zusammen, dass alle diese Gegenstände ja, zu sich gehörig betrachten können? Also wie kann ich die anderen respektieren, die Gegenstände von den anderen, die Glaubens, ja, die Glaubensfragen der anderen? Und aber auch zu wissen, wie sieht das mit meiner eigenen Zugehörigkeit aus? Habe ich das? Möchte ich das haben? Und wenn ich es nicht habe oder wenn ErzieherInnen das mitbekommen, auch die Frage stellen, was ist für dich wichtig? Wenn man mitkriegt, Kinder haben andere Familienkulturen, in denen Glauben weniger oder gar keine Rolle spielt, einfach fragen, welcher Tag ist für dich wichtig? Wenn man weiß, es gibt Kinder, die sonntags in die Kirche, es gibt Kinder, deren Eltern freitags in die Moschee gehen oder ja, unterschiedliche Tage sind wichtig in der Woche. Einfach sagen, und du, welcher Tag ist für dich wichtig? Und dann sagen Kinder, Donnerstag, weil da holt mich Oma ab. Also einfach Wissen, inklusive Fragen finden, indem man alle einschließt.
Frau Pausch, Herr Adi, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre interessanten Impulse, auch für Ihre Offenheit und die Bereitschaft, uns Einblicke in eine gelingende Praxis im Umgang mit religiöser Vielfalt zu geben. Und verabschiede mich nun und hoffe, dass auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht der ein oder andere spannende Gedanke dabei war. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.